Hallo Leute, willkommen zu einer neuen Folge vom Bewegungsarten Podcast. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wir sitzen hier wieder in vertrauter Runde. An meiner Seite Eva und mal wieder im iPad eingesperrt der
Horst. Irgendwas bei der Einleitung klappt
nie, ne? Ich hatte mich gerade so gefreut, dass ich nicht Episoden-Podcast gesagt habe.
Ey Greg, ich war begeistert, als du angefangen hast, und dann dachte ich mir, jetzt läuft das richtig gut, das Intro, und jetzt am Ende doch versaut, aber egal.
Wer sitzt da mir gegenüber?
Wie heißt der nochmal, der Kollege?
Sag doch einfach dieses Wort.
Irgendwas mit H. Das ist halt, sobald ein Gedanke, das ist halt bei mir ganz krass, sobald auch nur ein Gedanke, wie zum Beispiel, oh cool, du hast dich mal nicht versprochen. Dann wird der andere Gedanke, also wird gleich alles andere, also in meinen Arbeitsspeicher, den ich im Kopf habe, wird direkt gelöscht, wird komplett überschrieben. Es ist ja nicht weg, ich weiß ja, dass du Horst heißt, ne? Also in meinen 250 Gigabyte, die ich habe, aber halt in meinen 4 GB RAM habe ich halt einfach nicht mehr.
Andi, mach dir keinen Kopf, Andi, das ist alles in Ordnung. Ja.
Läuft halt dann doch auch schon mal heiß hier. Obwohl hier gerade total der Schauer runterkommt. Jetzt kommt die Abkühlung. Ne, Horst, Dachgeschoss, wir teilen ja dasselbe Leid.
Ich freue mich eigentlich auch drauf, dass es ein bisschen kühler wird. Die letzten Tage waren doch schon erbärmlich heiß.
Die letzten Tage und Nächte vor allen Dingen, die waren wirklich nicht mehr so lustig. Aber jetzt geht hier in Wiesbaden gerade die Welt unter. Und es kann jetzt nur besser werden hier.
Ja, du wärst ja heute Morgen auch geschwommen mit ein paar Freundinnen, hast du mir erzählt.
Ja, also das hole ich aber nach. Wir gehen dann später.
Ich muss dich gerade lauter stellen, weil wenn ich jetzt die Aufnahme anschaue, dann
bist du kaum da. Ich höre mich gerade total laut, ne? Also ich habe mich das ist ja kaum auszuhalten.
Aber sonst bist du halt so leise. Okay. Da musst du halt jetzt einfach leiden.
Okay.
Na gut, aber deswegen nehmen wir jetzt auch relativ früh auf für unsere Verhältnisse. Mhm. Und 9.40 Uhr, ich bin irgendwie noch so ein bisschen verquollen.
Gerade aufgestanden.
Könnte man mir unterstellen, ich hätte gestern die Nacht zum Tag gemacht, aber...
Ich muss mal wieder ein Foto machen, fertig. Horst. Weil das letzte Mal bist du explodiert vor lauter Sonne. Und jetzt verquollen angeblich.
Angeblich, ja. Ich hab gestern Nacht durchgesoffen. Nee, das Gottes Willen nicht, aber ich bin am Freitag Rad gefahren bei dieser Hitzewelle. Mhm. Und es hat mich aufgestellt. Also nach 5 Stunden war ich ziemlich im Eimer, und das habe ich gestern gemerkt. Und heute bin ich wirklich dankbar, dass wir jetzt ein bisschen kühlere Temperaturen haben. Es ist aber trotzdem nicht so, dass ich frisch bin. Deswegen danke für das Fotoschießen mit meinen Glubschaugen hier. Die Rache folgt.
Aber ja, man sieht es gar nicht. Nee, es sieht schon. Alles gut, Horst, alles gut.
Okay.
Wir machen ja nicht ohne Grund Podcast, ne? Also.
Genau, man hört uns zum Glück nur. Weil es gibt Podcast-Folgen, die werden auch gestreamt auf YouTube, aber das ist
so weit sind wir noch nicht.
Die Option können wir uns alle offen behalten, ne?
Ja, ich brauche so ein YouTube-Account. Paincave hat jeder, aber YouTube-Zimmer hat noch nicht jeder.
Nee, wir dann auch noch nicht. Nee, da muss man, keine Lust.
Nee, leider keine Zeit.
Ja, was war los? Was war los, Horst? Letzte Woche, jetzt am Freitag hat sich aufgestellt, aber du warst ja die Woche davor auch jetzt endlich mal wieder im Race-Modus aktiv. Stichwort Bundesliga.
Back to the Roots haben mich meine Teammitglieder so ein bisschen aufgezogen, weil das erste Bundesliga-Rennen, das allererste. Mhm. Jetzt Preisfrage. Wann war mein erstes Bundesliga-Rennen an euch beide? Ihr dürft nur eine Antwort geben.
1975.
Nein. Ich sage, warte mal.
Wie alt bist du?
2000.
Nee, warte mal, wie alt bist du?
2000.
Ich bin 38.
Also warst du der älteste Teilnehmer eigentlich? Ich nehme an, ja.
Kein Kommentar.
ich scroll mal die Liste durch.
Ja, ich war der älteste
Teilnehmer. Ja, du warst der
älteste. Du hast eine Ergebnisliste. Ich habe erfolglos.
Und weißt du, wer der zweitälteste Teilnehmer ist?
Nee.
Johnny Zipp.
Zum Glück bin ich nicht mehr aktiv.
Ja, genau.
Yeah. Mein Jahrgang.
Also okay. 2000.
2000 habe ich richtig. Eva? Ja, das.
Nee. Ich habe noch nicht geantwortet.
Ah, okay.
Greg, du bist dran. Was meinst du?
2000.
Ja, jetzt come on, hau was raus.
1999.
Okay, dann muss ich aufklären, es war 2001 oder 2002.
Boah,
okay. Also wart ihr schon irgendwie nah dran, aber nicht wirklich Volltreffer.
Ich hätte gedacht, du hättest deswegen vielleicht auch die Frage, dass du dann noch so ein 90s-Kid gewesen wärst. So.
Nee. Ist interessant, weil jetzt viele Bundesliga-Teilnehmer ja recht jung sind. Das liegt aber daran, dass es ja damals keine Sprintdistanzen gab in der Bundesliga, sondern Kurzdistanzen. Und das war dann von der Altersstruktur eigentlich nicht erlaubt, dann so früh zu starten. Es gab immer so ein paar Ausnahmen. Deswegen bin ich eigentlich erst mit 19, glaube ich, das erste Bundesliga-Rennen gestartet mit Jan Frodeno und Sebastian Dehmer, und wir sind da, war eine schlagkräftige Truppe. Und deswegen war es jetzt witzig, 18 Jahre nach dem ersten Start oder 19 Jahre.
Ja, und der Gewinner Henry Graf ist 2002er Jahrgang, ne?
Ja,
das schließt sich ein Kreis, gell? Genau, das war mein Gedanke, ja.
Das ist schon krass. Und wer es nicht weiß, die Mutter vom Henry Graf ist eine ganz prominente ehemalige Spitzentriathletin gewesen, nämlich die Sabine Graf-Westhoff.
Und das ist die Mutter?
Und das war für die Zuhörer zum Aufklären die erste Europameisterin aus deutscher Sicht im Triathlon und hat, glaube ich, auch den ersten Weltcup für Deutschland gewonnen in den späten 80ern, glaube ich, oder 90ern irgendwann. Also kommt aus einer sehr Triathlon-begeisterten Familie, der Henry. Mhm. Ja, und kurz zu dem Rennen. Also, es gab letzte Woche das sogenannte dezentrale Swim and Run Bundesliga-Rennen. In der ersten sowie in der zweiten Bundesliga. Jetzt am Wochenende ist auch
noch zweite heute Bundesliga. Ist, zweite Bundesliga.
Ah, okay, genau. Weil wir hatten jetzt auch zweite Bundesliga letzte Woche schon teilweise. Das war ein bisschen.
Ja, gut, es gibt ja Nord und Süd, ne? Also, ne? Ja.
Ja,
oh, das müsste Oh Gott, das ist wieder die Vorbereitung. Auf jeden Fall ist heute zweite Bundesliga, auch wieder Swim and Run.
Ja.
Ich weiß es nämlich, weil einer unserer Athleten dort startet, für Frankfurt nämlich.
Okay. Ach, schön. Ja, also die Distanzen wahrscheinlich dieselben, 800 Meter schwimmen und 5 Kilometer laufen im Anschluss mit einer kurzen Pause dazwischen. Ja, und in Darmstadt haben wir das eigentlich ganz gut gelöst. Dadurch, dass wir ja das eigene Vereinsbad haben, konnten wir das Ganze relativ intern halten, ohne Zuschauer. War auch nicht gewünscht, dass irgendwelche Teilnehmer, also Supporter in dem Sinne kommen, also außer vielleicht ein, zwei Trainer, war das wirklich alles ziemlich safe und auch logistisch ganz gut zu machen. Und ja, da gab es halt morgens dann das Schwimmen auf der 50-Meter-Bahn. Die anderen Vereine haben das dann für sich organisiert. In Heidelberg gab es eine Situation dort im Hallenbad und ich glaube, wo haben sie noch was gemacht? In Saarbrücken, glaube ich, parallel.
Wie viele wart ihr denn von den Darmstädtern?
Wie viele Teilnehmer?
Ja, wie viel sind denn da? Seid ihr dann alle zusammen um 10 Uhr reingesprungen oder was? Oder irgendwie so?
Start war gegen 9 Uhr und im Endeffekt waren es dann, also sind noch zwei weitere Vereine dazugekommen, unser Nachbarverein aus Griesheim und die Jungs aus Baunatal, das heißt drei Vereine vor Ort am Start, und so hatte jeder quasi seine eigene Bahn und alles auch wirklich nach Sicherheitsprotokoll wirklich vorbildlich durchgeführt worden von allen Beteiligten. Genau, Start war um 9, 800 Meter auf der 50-Meter-Bahn und die anderen Vereine haben das halt, wie gesagt, für sich organisiert auf teilweise 25-Meter-Bahn, da gab es eine Zeitdefizit quasi von 10 Sekunden. Was ein bisschen wenig ist, aber gut, im Endeffekt geht es ja nur um die goldene Himbeere. und einfach darum, dass man so ein bisschen für den Nachwuchs Wettkampfluft und Wettkampfsituation wieder ansteht. Und das muss ich sagen, das war wirklich gut. Also ich habe auch das erste Mal seit langem wieder mal so eine leichte Wettkampfnervosität genossen. Und Schwimmen war dann auch
aber
ganz
Schwimmen
gut.
Aber Schwimmen war gut, ne? Ja.
Ja, aus meiner Sicht war es ordentlich mit 9,36 auf 800 Meter. War jetzt nicht super schnell, aber war halt ganz konstant, ne? Ja. Jetzt aus dem Training heraus. Ich habe so mit ein paar Jungs danach gesprochen.
Aber damit bist du eigentlich gut vertreten. Also
ja, ist eine gute Zeit, wenn man so
in die Liste guckt. Also ich war jetzt aus meinem Verein der zweitschnellste aus der ersten Bundesliga.
Ja, und auch von der Altersklasse auf alle Fälle gewonnen, ne?
Ja.
Ja, die Masters Pluswertung gewonnen sozusagen. Aber
easy.
Ich meine, also als Langdistanzler ist es sowieso immer so eine Sache. Willst du dann, also wenn man da drin trainiert, aber was ich jetzt sagen wollte ist, ich hätte mit ein paar von den Jungs danach gesprochen und die sagten auch, wir schwimmen erst seit das dritte Mal, weil wir konnten nicht schwimmen die ganze Zeit und die anderen
die Nordhessen wahrscheinlich, ne? Die aus Baunatal, die haben, glaube ich, größere Schwierigkeiten, was zu machen.
Genau, und wir hatten ja Genau, wir hatten aus meinem Bundesliga-Verein jetzt einen Athleten, der kommt aus weiter, war von weiter her, und der hat auch gesagt, naja, konnten eigentlich gar nicht trainieren, und die andere Fraktion, die hat halt durchgemacht, das ist dann halt so, das muss man dann einfach akzeptieren. Und schlussendlich ging es danach auf die Laufbahn, auch mit verschiedenen Startwellen. Und der schnellste in Darmstadt war der Fabi Reuter, den wir ja letztes Mal schon angekündigt hatten, mit 14,59.
Ja,
was wirklich schnell war, weil auch die Bedingungen in in Darmstadt am Wochenende mit Regen und Wind auch nicht einfach waren. Viele sind so um die 15,30 gelaufen. Und der Henry Graf, den wir ja eben erwähnt hatten, der hat ja das gesamte Rennen gewonnen. Der
schnellste war zu Einzelstarter, ja.
Genau, der war zu dem Zeitpunkt im Urlaub am Gardasee, hat das dann für sich gemacht, hat dann die GPS-Dateien hochgeladen, ist eine 14,50 gelaufen in der Hitze und dann auf der 800-Meter-Strecke eine 9 Minuten glatt bereinigt, ja, genau, auf der 25-Meter-Bahn geschwommen. Also super stabile Ergebnisse, und ja, ich glaube, die Top 3, das waren alles bekannte Namen jetzt in der Kurzdistanzszene.
Ja, ich hab's ja direkt parat, ne? Also der Darmstädter, ne, der Henry Graf hat gewonnen mit 9 glatt schwimmen und 14,50 laufen. Hat er dann, weißt du das, ob er dann irgendwie sich dann dort ein Becken gesucht hat oder was? Oder?
Ja, der ist
im Gardasee wird das nicht geschwommen sein, ja.
Deswegen.
Nee, der ist in einem Becken geschwommen.
Ja, doch, irgendwo, ja. Ja, sonst wäre ich wahrscheinlich nicht so konform.
Und es wird eine Kurzbahn gewesen sein, weil da ist ja das X.
Ach so, okay. Genau. Ja. Zweitschnellster war Jonas Schomburg, der ja für Potsdam gestartet ist. 9,03 geschwommen, 14,49 gelaufen. Also sieht man schon, das ist jetzt, da geht es um ein paar Sekündchen. Und drittschnellster insgesamt war Lasse Lührs. Der hat das auch bei sich zu Hause in Alicante, da wo er studiert, in Spanien bei seiner Trainingsgruppe in Alicante gemacht. Und er war der schnellste Schwimmer mit 8,57, also naja, nochmal 3 Sekunden schneller als der Henry Graf. Gelaufen ist er glatte 15 Minuten auf der Laufbahn, aber auch, Instagram-Stories gesehen. Und es war halt auch, also komplett alleine, beides. Ja. Das Schwimmen komplett alleine auf der Bahn und auch das Laufen komplett alleine auf der Bahn. Das Laufen komplett in der Hitze. Das sind schon so, muss man sich auch motivieren können.
Ja, gut, aber da muss man auch dazu sagen, Leute wie jetzt der Siebte, der Max Sperl, der für Buschitten gestartet ist, der ist ja am Tag davor auch zum Beispiel bei Mostyman in Österreich gewesen. Kommen wir ja dann gleich nochmal zu. Das war ja ein Tag davor. Oder genau auch der zweitälteste Teilnehmer, der Johnny Zipf, dem es ja an dem Wochenende auch gar nicht gut ging. Der war gesundheitlich auch so ein bisschen angeschlagen, aber hat dann trotzdem Samstag und Sonntag auch durchgezogen. Das muss man ja auch nochmal berücksichtigen. Also da waren 2, 3, 4 auch noch in jetzt zum Doppelstart an dem Wochenende dabei.
Klar. Ja.
Aber
das ist auch das Schöne, wenn es jetzt nicht alles super ernst ist, sondern man die Sachen ja eh macht, um halt mal so
dabei sein bei allem, was man machen kann.
Genau, den Corona-Alltag so durchbrechen, dann ist es halt,
Und bei den Frauen, habt ihr da Ergebnisse?
Bei den Frauen?
Ja.
Also runden wir es mal vielleicht bei den Männern ab. Weil wir ja schon im Prinzip die Einzelergebnisse quasi mal vorgestellt haben.
Ach, du willst vielleicht ja noch Bundesliga-Gesamtwertung, ne? Oder?
Ja, ist ja vielleicht ganz interessant. Also erstmal der schnellste Läufer war, ich finde es immer so ganz interessant, weil man jetzt ja endlich mal durch Corona auch so 5 Kilometer Einzelzeiten auch von diesen Topstars hat und weiß, was so ab. Dann finde ich es inzwischen mal, ist ja eigentlich mal ganz cool, auch mal so einen Vergleich zu haben. Also schnellster Läufer overall war aus Potsdam Philipp Wiewald. Mit einer 14,39.
Ja, top. Ja.
Genau, die Potsdamer ja auch ein ziemlich gutes Ding hochgezogen. Bei ihr sich auf der Laufbahn so ein bisschen auch so mit Bannern aufgebaut und so einen kleinen Stream gestartet. Und also war eigentlich auch ganz gut anzusehen. Also 14,39, die schnellste Laufzeit, die erzielt wurde. Von den Mannschaftsplatzierungen, wie gesagt, das ist natürlich jetzt nicht alles mega ernst, aber hat Buschütten den Sieg mal wieder davongetragen. Also wahrscheinlich auch in dieser Saison hätte Buschütten die Bundesliga dominiert. Vor dem Hilo-Team aus Saar und das Team W&F aus Münster. Die Potsdamer wurden Vierter. Griesheimer hat Darmstadt geschlagen.
Ganz knapp.
Ja.
Das müsst ihr euch gefallen lassen. Aus meiner Sicht, Berlin hat mich gefreut auf den 7. Platz. Muss ich nochmal erwähnen. Genau. Und dann zu den Frauen. Überraschend, also sind wir erstmal die drei Erstplatzierten. aus, also die erste Izzy Morris aus Großbritannien, eine 21-jährige Starterin, sehr, sehr jung. Noch so ein bisschen, würde ich mal sagen, sie hat auch bisher nur so, ich sag jetzt mal, Junior-Europacups oder generell Europacups stehen. Ihr letzter Europacup, ihr letzter Start aus 2019, im August 2019 war das, war ein vierter Platz. Also so bahnt sich vielleicht an, dass es eine Athletin ist, die auch international Chancen hat. Wenn, dann macht sie es durch ihr starkes Laufen. Also mit 16:23 hat sie da auch so die Bestmarke gesetzt. Mhm. Und 10:22 geschwommen.
Wo der Buschhütten immer die Fühler ausstreckt, ne? Wohin das immer geht. Das ist schon interessant.
Ja, der Reinhard, der checkt die Ergebnisliste.
Das ist echt.
Und anscheinend nicht nur die WTS-Ergebnisliste, ja, sondern aber auch.
Aber wem sagt denn jetzt eine Izzy Morris was? Eine 21-jährige Britin.
Ja, ja.
Und jetzt gewinnt die, klar, es ist jetzt der dezentrale Women Run von der Triathlon-Bundesliga, aber trotzdem so. Jemand quasi für uns erstmal komplett Unbekanntes, ne?
Ja, aber sie ist, aber das habe ich mir halt gedacht, sie ist halt für auch gerade für Bundesliga-Vereine eigentlich ein richtig guter Fang, weil sie ist halt eine schnelle Läuferin. Okay, im Schwimmen hapert es noch, aber ich denke mal so, normalerweise kann man sich in der Bundesliga schon mal eine Schwimmschwäche erlauben, weil, ja, nicht natürlich immer, aber es gibt ja schon mal die Tendenz, dass sich auch größere Felder sammeln beim auf dem Rad. Dass das Feld zusammenfährt und dann ist natürlich auch eine Laufstärke schon sehr, sehr stark. Also ich denke mal, sie ist so eine Athletin, da wird man halt, es kann sein, dass der Weg richtig so auf die internationale WTS-Bühne verbaut ist, einfach aufgrund der Schwimmschwäche. Ja. Wenn man sich mal die anderen Britinnen anschaut, die ja gerade den Ton angeben, die sind ja in allen drei Disziplinen halt wirklich überlegen und also sie ist echt so eine Athletin, wo man sagen kann, okay, das ist so für Grand Prix-Vereine oder Bundesliga-Vereine echt interessant. Mhm. Julia Jelistratova war die zweitstärkste Athletin, also auch fürs Team Buschhütten. Und da sieht man so, Julia Jelistratova ist eigentlich immer eine derjenigen, die zuverlässig im Weltcup so in den letzten Gruppen ist. nach dem Schwimmen, also mit einer Schwimmzeit von 10:35, da sieht man auch bei der Izzy Morris, wo es so hingeht. Und aber auch sie vor allem durch einen starken Lauf 16:35.
Ja, und man muss halt sagen, die Julia Jelistratova ist halt 88er-Jahrgang. Das ist halt quasi dann auch schon, es ist ja immer traurig, wenn wir das hören, aber eine der Älteren, Izzy Morris 99, also Jelistratova war 88, aber die hat auch auf jeden Fall ein Kind, ich weiß nicht, ob es vielleicht schon jetzt ein zweites hat, aber ein Kind und die bringt jetzt auch nochmal die zweitbeste Laufzeit aufs Parkett, ne, 16:35, also das muss man auch.
Auf jeden Fall. Ich weiß nicht, jetzt haben wir bei uns die Fenster aufgerissen und gleich rasten die Kirchenglocken aus. Inwiefern man das jetzt im Hintergrund hört.
So ein bisschen
hört.
Glockengeläute ansonsten, ist doch
ansonsten
für so einen Sonntagmorgen.
Entspannte ländliche.
Ländlich.
Ambiente Stimmung. Genau. Ja, wie gesagt, also Jelistratova war schon sehr lange dabei. Früher vor langer Zeit mal ehemalige Sapunova, also vom Daniel Sapunov. Horst, du wirst wahrscheinlich ein paar Mal gegen ihn auch mal vielleicht in den 70-3 oder so angetreten sein.
Mm, ja.
Genau, und drittstärkste Athletin overall war Nina Eim mit erstaunlicherweise der schnellsten Schwimmzeit. Sie ist ja eigentlich eine Athletin, die eher auf ihre Rad- und Laufstärke setzt. Und sie hat aber stehen eine 9:48 auf die 800 Meter. Mm. Und das, denke ich mal, das ist für sie schon eine ziemlich gute Zeit. Also ich denke, weiß jetzt nicht genau, wie jetzt die Situation ganz konkret am OSPC Potsdam war. Aber Horst, du hast es ja schon angesprochen, ne, dass natürlich die Bedingungen unterschiedlich sind, gerade was das Schwimmtraining angeht. Und ich denke mal natürlich, dass ein OSC Potsdam und eine Nina Eim ist ja auch ganz klar, dass sie eine Nachwuchsathletin ist, auf die man setzen muss in den kommenden Jahren. Und also ich interpretiere es so, dass man wirklich sieht, okay, sie hat ja jetzt auch einfach mal wirklich Zeit, so am Schwimmen zu arbeiten, auch so an gewissen Schwächen zu arbeiten, weil ich denke mal, also eine 9:48 für sie, das kann sich echt sehen lassen.
Und da würde ich gerne mal einhaken, das ist ein bisschen, finde ich jetzt persönlich so ein bisschen einfach schade, dass zum Beispiel eine Athletin wie die Lisa Tertsch jetzt da nicht dabei war, bei dem Swim and Run, weil wer jetzt mal auch gerade in der Läuferszene so ein bisschen mal das verfolgt hat, was Lisa da gerade an Feuerwerken abfackelt, also ich sag mal, die letzten zwei wirklich herausragenden Ergebnisse war zum einen am 11. Juli der Midsommerlauf in Regensburg, also Regensburg ist ja eh auch da so eine Hochburg, was Laufen, Leichtathletik angeht. Da ist sie die 10.000 Meter auf der Bahn, und jetzt haltet euch fest, in 33:39 gelaufen. Lisa Tertsch.
Wow.
Ja, also das ist schon absolut mal eine Ansage. Ja. Und dann war sie am 25.07. Auch wieder in Regensburg in der Laufnacht. Da ist sie die 5000 in der 16:36 gelaufen. Und das jetzt mal im Hinterkopf behalten, ne? 16:36, also die Julia Jelisratova ist eine 16:35 jetzt bei der Bundesliga gelaufen. Jetzt würde mich interessieren, was hat Lisa Tertsch in der Pause jetzt im Schwimmen gemacht? Weil gut, Lisa Tertsch war jetzt auch nie als die Schwimmerin bekannt. Also sie war ja schon immer eine sehr starke, wenn also Duathletin, sage ich jetzt einfach mal.
Starke Läuferin, ja.
Starke Läuferin auch, ja. Hätte mich jetzt echt interessiert, also ich habe eigentlich gehofft, dass sie auch startet, dass man, ja, kann man ja schon mal so ein bisschen was ableiten. Naja, sind wir mal gespannt, was die Zukunft so bringt. Aber allein so eine 10.000 Meter Zeit, muss ich schon sagen, boah, das ist schon ordentlich, ja.
Ein Fingerzeig.
Ja.
Ja, ich kann nur ganz kurz eine Momentaufnahme geben. Die Lisa, die habe ich schon bei uns öfters gesehen. Die ist ja bei uns irgendwo im Verein, hat aber ein anderes Startrecht und ist natürlich jetzt schon irgendwie auch regelmäßig geschwommen. Und wenn es nicht hier ging, dann im See. Natürlich kein Vergleich zu den Potsdamer Geschichten. Ja, aber klar, ich vermute mal, dass die Schwimmform vielleicht nicht da ist, wie bei ihren Konkurrentinnen, sonst wäre sie wahrscheinlich auch gestartet, aber
muss man
halt Schwerpunkte setzen.
So ist es, ja. Und wenn es im Triathlon nicht klappt, dann macht sie halt einen auf Gwen. Ja, gut. Dann muss man auch sagen, der Frederik Funk, ne? Der ist auch eine Bestzeit gelaufen über die 5.
Bei dem Bundesliga-Rennen?
War es jetzt beim Bundesliga-Rennen? Weil
ansonsten würde ich nochmal ganz kurz zum Abschluss. Ach, also
die Frauen müssen wir nochmal.
Also nur mal kurz das Mannschaftsergebnis. Ne? Also was eine Notiz ist. Also eine Laufzeit von Nina Eim, 17:24. Wird sie wahrscheinlich eher enttäuscht sein, weil es dann doch schon näher Richtung Minute geht gegenüber der schnellsten Zeit. Aber das ist halt so wahrscheinlich auch das, was Corona mit sich bringt.
Ja, und man muss ja immer sagen, es ist dezentral gewesen.
Es ist dezentral, absolut, ja.
Ja.
Auf jeden Fall in dieser Wertung Buschütten gewonnen vor Potsdam, vor Viernheim.
Okay, also Buschütten, wo sie starten, beim virtuellen Swift-Rennen wollten sie nicht starten. Da gab es ja dann auch so ein bisschen ein paar Diskussionen, dass Buschütten sich da geweigert hat oder das halt nicht machen wollte. Aber jetzt, wo es irgendwo nachvollziehbare oder Wettkämpfe gibt, wo man dann doch eher, wo man nicht so einfach betrügen kann, sage ich jetzt mal, da ist Buschütten wieder vorne dabei. Ja, wie gewohnt.
Okay, I'm ready.
Ja. Ich finde auch, das hat auch mehr mit Triathlon zu tun, auch wenn es ein Swim'n'Run ist, als so ein reines 20 Kilometer Swift-Rennen.
Absolut, ja. Also, ja, aber mein Gott, diese Zeit ist halt eine spezielle und dann muss man ja auf unterschiedlichste Art und Weise versuchen, das Beste draus zu machen. Und der eine macht das und der andere macht das und der eine trainiert nur noch verrückt und der nächste macht.
Ja, und es ist halt, ich finde es halt ganz interessant, was Horst sagt, so dass es hat mehr mit Triathlon zu tun. Man sieht ja jetzt auch gerade, wir kommen ja jetzt auch noch gleich auf die österreichischen Staatsmeisterschaften, denke ich mal, zu sprechen. Aber vorher, weil es eigentlich eine relativ kleine Meldung ist vielleicht, du sagst es auch Swift-Rennen, es gibt ja jetzt am 23. August, also demnächst kommt ja diese SLT Arena Games. Also das
Super League-Rennen,
was in Rotterdam ausgetragen wird. Und da ist ja jetzt die Startliste veröffentlicht. Und erst war ich ja überrascht, dass es nur 8 Personen pro Geschlecht starten. Aber dann dachte ich mir so, na okay, es ist ja ganz klar, weil es gibt ja nur 8 Bahnen, Olympischer Pool. Also mehr als 8 Leute können ja nicht starten. Ne? Es gibt ja dieser Triple-Mix, dieses Triple-Mix-Format wird ja angewendet. Und dann war es ja so, dass man in dem Pool schwimmt und dann auf der Rolle fährt. Dann halt auf Swift fährt, weil ich gebe dir halt vollkommen recht, so Swift an sich catcht mich auch nicht mehr. Ne? Wenn es jetzt so ein reines Swift-Rennen wäre, denn wenn ich jetzt mal kurz rüberschiede zur österreichischen Meisterschaft, so ist es schon immer cooler, irgendwie wieder so richtige Radfahrer auf dem richtigen Rad zu sehen. Das macht dann einfach doch mehr Bock.
Absolut.
Aber dafür kann Super League auf den Jagdmodus und so diese ganzen Spielchen verzichten, ne? Weil letztendlich, und das ist ja auch cool, so ist immer alles so ein Vergleich, so jeder macht es bei sich oder du hast einen Jagdstart und du hast nie so den Kampf Mann gegen Mann. Ich weiß,
Frau gegen Frau.
Oder Frau gegen Frau. Also für Ironman Age Gruppe ist es natürlich, ist das Alltag. Aber das war ja immer der Grund, warum ich gesagt habe, so, boah, deswegen mag ich eigentlich auch gerade so Weltcup, weil dann immer alle in die Startlinie gehen und dann der als Erster über die Linie läuft, der ist halt der Sieger. Der auch, ja. Und das kann man ja letztendlich bei der Super League, beim Rennen Rotterdam ja so machen. So, das geht ja alles zeitgleich an sich, der ganze Wettkampfmodus, dass es 3 Wettkampfdurchläufe gibt mit einer kurzen Pause und so, das bleibt ja alles bestehen, nur halt, die Athleten sitzen auf der Rolle und laufen auf dem Laufband. Ansonsten ändert sich ja nicht viel. Und da bin ich mal gespannt, ob unter dem Aspekt, also ich denke mal schon, dass sich das ändert, dass man das auch quasi es erträglicher wird, sich so ein Zwift-Rennen anzuschauen. Vor allem.
Ja, sicherlich. Also das ist ja.
Ich meine, du kannst anders. Ja auch live einblenden.
Und die sind ja direkt dort.
Genau.
Also da ist keiner in seinem Kämmerlein und man hat vielleicht noch nicht mal einen Stream oder irgendwie sieht man denjenigen, sondern die sind ja wirklich alle direkt dort vor Ort nebeneinander. Das, ich denke, das wird super interessant. Ja.
Ja. Ansonsten, wie gesagt, ich fange mal mit den 8 Frauen an, die starten. Also aus britischer Sicht sehr interessant, Georgia Taylor-Brown und Jessica Learmonth. Denke ich mal, da die auch so mega ausgeglichen sind, ziemlich heiße Kandidatinnen, denn herausgefordert von den beiden Französinnen, Cassandra Beaugrand und Léonie Perriot aus Frankreich starten. Für die Niederländer Rachel Klammer und Maya Kingma. Ansonsten noch vielleicht dann eher eine Außenseiterrolle, Ilaria Zane aus Italien und eine niederländische Newcomerin, sage ich mal, eine ganz junge Athletin, Quinty Schöns.
Die kenne ich gar nicht.
Kenne ich auch nicht, habe ich auch noch nie gehört, aber SLT ist ja auch dafür bekannt, immer mal wieder neue Athleten, sage ich jetzt mal, zu finden und zu recruiten. Den Jonas Schomburg, die nehmen sie auch mal so ein bisschen, also das ist ganz lustig, wenn Macker so, ich sag mal, so für sich vereinnahmt, den Jonas Schomburg entdeckt zu haben und mit seinem Format aufgebaut zu haben, aber gut, lassen wir ihm das. genau, und bei den Männern starten Johnny Brownie und Richard Murray. Aus französischer Sicht Anthony Pujat und Pierre Lecor. Aaron Royal. Marco van der Stiel, der wo auch Rotterdamer ist, hält so die lokale Fahne hoch. Und dann, und das finde ich ja schon cool, bei einem Starterfeld von 8 Personen starten halt 2 Deutsche. Und das macht ja schon Spaß. Also Jonas Schumbuck und Justus Nieschlag sind
cool.
Beide mit dabei. Und
endlich.
Aber ist Aaron Royal in Europa aktuell?
Ich denke mal schon, weil der ist ja zusammen mit der Namen. Was ist das heute mit Namen?
Ja, jetzt komme ich selbst auch nicht
drauf. Non-Stanford.
Wobei die aber, wir hatten ja noch die Stories gesehen, dass sie zurück, also dass sie nach Australien gegangen sind und 2 Wochen in Sydney in Quarantäne waren. Weißt du noch?
Ja, aber das ist ja schon eine Weile her, ne?
Ja gut, aber wer kommt denn so einfach, wie viele Flieger gibt es denn von Australien nach Deutschland oder nach Europa gerade?
Gut, ich sag mal so, Flieger gab es ja schon, ne? Nur,
na gut, er scheint ja da zu sein oder irgendwie noch zu kommen.
Also, Hauptsache er ist am 23. da.
Ja. Aber ja, er ist immer noch Australier und hat auch noch durch Non noch nicht, sie haben ja noch nicht geheiratet, er hat auch noch nicht die britische Staatsbürgerschaft.
Ah, das ist Commonwealth. Das ist doch alles dasselbe im Endeffekt.
Ja, das stimmt wiederum, ja. Aber ja,
wenn man es mal so nimmt. Aber ja, das ist verrückt, weil in Melbourne haben die ja zum Beispiel, es geht wieder in dieselbe Richtung, so viele Fallzahlen, dass sie jetzt nochmal Maskenschutz auf der Straße und so, also die hatten irgendwie 700 Fälle pro Tag. Deswegen für die australischen Triathleten ist es nicht so einfach. Hat es mich jetzt auch gewundert, dass der jetzt in Europa ist oder in
Australien. Also du brauchst jetzt gar nicht gucken. Morgen hat er noch in Wollongong eine
Ja,
eine
der Fahrt ist in Australien,
gehabt. Ja, das habe ich nämlich noch gesehen. Der war ja früher einer der Wollongong Wizards von diese Trainingsgruppe. Das habe ich auch gerade gedacht. Da hat heute Morgen Strava noch gezeigt, dass er da noch gefahren ist. Also er müsste noch rüberkommen.
Ja. Naja.
Ist ja ein Katzensprung.
Notfalls schwimmen.
Katzensprung.
Notfalls schwimmt darüber. Ja, wer weiß, was bis dahin ist. Ne? Unsere Zahlen steigen ja auch.
Aber schön für Justus Nieschlag, dass der startet, weil den habe ich jetzt bei dem ganzen Rhein-Neckar-Cup auch so ein bisschen verfolgt. Jetzt war auch letzte Woche der Heidelberg-Man. Musste man ja dann nochmal gucken, weil, ne, Horst, wir sind ja quasi auch so ein bisschen Heidelberger, so ein
Locals
bisschen, so
fast
ein bisschen
schon.
Ja. Und es ist ja eine richtig coole Strecke. Also, nur ich glaube, wenn du jetzt auf Ruby da fährst und das ein reines virtuelles Rennformat ist, oh, das tut einem irgendwie total leid. Ey, da musst du dich ja.
Wurde die Strecke diesmal komplett abgebildet?
Ja, scheinbar. Also ich habe jetzt nicht immer komplett alles gesehen, aber also den Königsstuhl sind sie da schon
hochgeballert.
Ordentlich hochgeballert, ja. Und auch Anna Haug war dabei. Genau, Anna hat sich auch voll die Kante gegeben, ey. Oh.
Ah, ich habe es gesehen.
Ja, also
stimmt.
Dann ist immer schön auch für Justus, wenn er mal wieder so richtig Wettkampfluft hat und nicht ja.
Ja, das ist ja alles mal eine Aktion, ne?
Ja, aber auf Dauer.
Ja. Klar.
Aber für die Veranstalter.
So einer wie der Justus, glaube ich, ich kenne jetzt nicht so gut, ist, glaube ich, auch eher so der Racer.
Voll,
also ich glaube, dass der exzellente Trainingswerte hat, aber ich glaube, im Wettkampf ist der nochmal deutlich besser. Das ist so ein Wettkampftyp, oder?
Würde ich auch sagen, sofort, ja.
Ja. Kann man, also ja.
Ja, kann man so abnicken.
Ja, ist spannend, aber in Österreich. Hatten wir denn das Thema Österreich
jetzt
schon?
Nein,
das hatten wir nicht. Ich hatte Super League noch quasi so zwischendurch reingeschrieben. Um halt zu sagen, also was ich halt an Super League so cool finde, dass man halt quasi eine Startlinie alle zur gleichen Zeit los und so weiter. Und jetzt werden wir ja sehen, Österreich hat es ja anders gelöst. Es ist ja auch gerade spannend an der Zeit, dass die ganzen Formate so ausgetestet werden. Genau.
Ja, aber Österreich hat es zumindest gelöst. Also sie haben ein Rennen quasi aus dem Boden gestampft. Und haben auch für ein international interessantes Teilnehmerfeld gesorgt. Das muss man ja dann doch auch sagen. Ja. Also die Norweger waren ja sehr gut vertreten, was jetzt
Mini-Weltcup
die Männer angeht. Ja, und auf einmal ist so ein Wettkampf quasi ja wie ein Weltcup irgendwie so zu sehen fast.
Wobei
schon.
Man ja, also klar, ne, du hast Deutsche dabei, dann hast du noch zwei Norweger und dann ist es auf einmal ein Mini-Weltcup.
Ja, aber wenn man jetzt sieht, wer vorne war, dann sind das ja auch bekannte Athleten.
Ja.
Und da muss man aus deutscher Sicht oder beziehungsweise auch mal aus Nürnberger wieder Sicht oder Roland Knoll Sicht, Papa Roland Crew, da auch mal wieder Chapeau sagen, denn mit Simon Henseleit als Zweiten, Max Sperl an Vier, gut, Frederik Funk, klar, wird von Dan Lorang trainiert, aber ist ja auch in dieser Gruppe da mit dabei oder die machen ja ziemlich viel zusammen. Der war an 5 und ein Magnus Männer an 9. Also das sind jetzt 4 Deutsche in den Top 10. Das kann sich schon sehen lassen. Die Top 10 rundet ab der Gustav Iden. Ja, also nur nochmal zu dem Starterfeld.
Aber, also um Gottes Willen, also jetzt bitte, ich bekomme ja immer, nach einer Aufnahme wird ja Eva immer total gelobt und die letzte Aktion war mit dem Trailläufer, wo ich dann ständig auf irgendwelchen Trailrunning-Posts verlinkt wurde. Ich möchte niemanden. Also
die Leistung, du diskreditierst.
Nein, das Leistung? Möchte ich überhaupt nicht machen. Aber wenn man das sagt, dann muss man ja auch ehrlicherweise sagen, dass natürlich auch 4 Österreicher in den Top 10 waren.
Natürlich.
Also
ja. Um Gottes aber
Willen. Hau raus, die Österreicher.
Ja.
Ich glaube, der Luis Knabel war unter den Top 5.
Wollte ich gerade sagen, Luis Knabel war Dritter sogar. Dritter. Und der war eine Sekunde vor dem Max Sperl. Und da kommen wir vielleicht direkt schon auf diesen Modus zurück. Der Max Sperl wusste halt ja natürlich nicht, dass der Luis Knabel da direkt vor ihm war, die Sekunde. Es ist halt doch was anderes, wenn du in so einem Jagdmodus reingehst und auch wer das verfolgt hat, am Anfang, es werden halt erstmal die Athleten gezeigt, die am Anfang starten, ne? Und ob das heißt aber nicht, dass der als erstes gestartet ist, natürlich auch der Führende unbedingt
halt
sein muss. Ist halt auch ein bisschen schwierig umzusetzen, wenn man immer noch ein Live-Timing dabei hat und genau sehen kann, wer wo liegt und vielleicht auch die Motorräder dann, wenn es auf dem Rad darum geht, wenn man die dann beim Führenden hat oder so, ist es vielleicht auch ein bisschen einfacher für den Zuschauer hier zu Hause zu verfolgen, wer wo liegt.
Gut, du hast natürlich viele Faktoren, die auch generell ins Ergebnis reinspielen. Ich meine, das waren ja jetzt, man hat ja, also an sich war es ja ein Einzelzeit-Triathlon, sage ich jetzt mal.
Ja.
Und aber mit Startabständen von 10 Sekunden. So, das ist natürlich 10 Sekunden, kannst du schon viel machen. Stell dir mal vor, du springst als 5. Mann ins Wasser und hast halt 4 Leute vor dir. Horst, du hast ja selbst gesagt, klar, es war Freiwasser, da ist der Effekt natürlich nicht so stark, aber allein auf der Bahn, kennt man ja schon, dass er auch schon auf 10 Sekunden Abstand, da spürst du schon so Wasserschatten und so. Und dann.
Ja, und du kannst immer auch, du kannst gucken, du weißt ja im Vorfeld, wer startet denn vor dir. So, wenn du jetzt, wenn du, wenn der Blumenfeld direkt vor dir ist, du weißt, der Blumenfeld ist jetzt nicht der ultrastarke Schwimmer. Und du schwimmst auf den auf, dann hast du schon mal was gut gemacht. Du kannst mit ihm zusammen Radfahren und dann wäre es eigentlich logisch, okay, du versuchst ihn vielleicht sogar abzuhängen. Je nachdem, was du halt für eine Platzierung machen möchtest.
Der Typ, der halt 13,50 läuft.
Weil du halt weißt, okay, er wird dich logischerweise eigentlich schon überlaufen können. Aber zumindest kann man sich so ein bisschen einschätzen. Ist genau, also, oder ja, es ist ein bisschen einfacher. Aber je weiter hinter du dann auch. Ich glaube, die im WTS-Ranking vorne waren, die durften ja auch als erste oder mit als erste starten und dann am Ende kannst du halt wirklich Pech haben und wirst ganz hinten ausgelost.
Ja, aber erstes Starten ist vielleicht auch nicht immer der Vorteil, ne?
Nee, also, aber wenn jetzt die Top 10 von der WTS, wenn die alle in einem Bunch starten und du startest irgendwie in einer ganz anderen, du startest eine halbe Stunde später, ist es natürlich, ist der Zug auch irgendwo abgefahren. Also gerade bei 10 Sekunden Zeitabstand.
Das sind natürlich
du siehst ja, also,
das sind natürlich so eine taktische Option, die natürlich teilweise vielleicht von vornherein feststehen und wo man vielleicht ein besseres oder schlechteres Los haben kann, allein in der Startaufstellung. Aber das ist natürlich, das hast du im normalen Race-Modus natürlich auch. Also wenn du jetzt zum Beispiel dich auf einen Pontoon stellst, im normalen Weltcup oder so, klar, da geht es nach Weltrangliste, aber da ist natürlich auch die Situation, dass du irgendwo vielleicht auf der linken Seite des Pontoons, da sammeln sich die Schwimmer. Und da hast du eine geile Schwimmgruppe und du hast da aber keinen Platz mehr und kommst halt irgendwo hin, wo du weißt, okay, hier geht der Zug jetzt nicht so.
Redest du aus?
Nein, ich rede jetzt nicht von mir. Das ist lang genug. Nee, aber keine Ahnung, also da geht es ja genau um solche Sachen.
Spielchen,
Da hast du natürlich auch manchmal Glück, ob du jetzt irgendwie auf deiner Seite gut durchkommst oder ob das bei dir halt Zug irgendwie kracht und dann.
Aber das ist ja trotzdem, du startest immerhin zur gleichen Zeit.
Ja.
Und eben nicht irgendwie 10 Minuten später und dann kannst du dich gar nicht mehr orientieren, gerade was Radfahren oder sowas angeht.
Ja, das ist halt eine andere, du musst halt, man darf sich ja nicht orientieren, du musst dich ja nicht orientieren, ne? Haben ja viele andere Schwimmer haben ja auch zum Beispiel, wenn du die Schwimmer anschaust, es geht vielleicht um Einzug ins Finale oder, keine Ahnung, ins Halbfinale und du bist in deinem Vorlauf, keine Ahnung, der 6., 7. und musst halt darauf hoffen, dass im anderen Lauf welche langsamer sind oder so, ne? Dann kannst du ja auch sagen, oh, die 1-2 Sekunden hätte ich das vorher, weißt du,
das ist halt. Ja, das betrifft aber ja eher dann die Schwächeren. Sag das mal Marco Koch, der muss ja normalerweise nicht
Aber von denen rede ich ja. Aber ich rede ja davon, wie zum Beispiel jetzt, wir haben doch hier Maximilian Speer, der, glaube ich, 1 Sekunde hinterm Luis Knabel war. Ja. Also quasi 1 Sekunde auf Platz 3. Und klar sagt man sich dann so, oh, hätte ich das gewusst und so. Aber es ist einfach ein anderer Modus. So, ne? Also, und das gehört dann einfach da dazu.
Ja.
Aber wie war denn das dann im Radfahren? Mussten die da mit Abstand fahren?
Ja.
Mit einer Windschattenbox?
Ja. Genau, die durften keinen Windschatten fahren, ja. Und gut, das ist dann auch wieder so die Frage, wie halten die sich genau da so dran, ne? Also so viele Motorräder und so viele Kampfrichter kannst du da natürlich auch nicht auf die Strecke schicken oder
ja. Plus halt, und das, die Diskussion, die kennen wir ja auch, also es hilft ja, selbst wenn du keinen Windschatten hättest, dann hilft es dir ja trotzdem, zur Orientierung jemanden vor dir zu haben.
Das ist
klar.
Es.
Der halt extrem. Und das sind halt so die Sachen, da kannst du halt Glück haben oder du kannst halt kein Glück haben. Aber das ist ja letztendlich, das ist ja im Endeffekt genau das, was ja auch Langdistanz oder so ausmacht.
Wisst ihr, wer übrigens auch am Start war? Eigentlich will man den ja gar nicht sogar hier noch erwähnen, aber den Michi Weiß, der ist auch gestartet.
Oha.
Ja. Aber ist halt schon mal, hat sich so ein bisschen schon mal verschwommen. Also wenn man sieht, so wer hatte denn mit die schnellste Schwimmzeit? Ich guck mal beim Luis Knabel, weil der ist ja 9,18. Ich würde sagen, das war so mit die beste Schwimmzeit. Wenn ich jetzt mal so schnell überfliege und nur so zum Vergleich, und der Michi Weiß eine 11,24.
Ja. Ja, aber das wissen wir ja, dass er nicht, natürlich nicht,
nicht so seine Paradedisziplin ist.
Und dann reicht die halbe Stunde Radfahren nicht ganz.
Genau,
auch nicht
und raus, es ist noch nicht mal eine halbe Stunde Radfahren gewesen, die sie da hatten. Und die Strecke war ja schon auch kopiert, wie man so schön sagt. Oder da waren so zwei ganz schöne Dinger drin.
Hat der Michi Weiß denn die schnellste Radzeit?
Nee. Nicht? Die schnellste Radzeit hat Frederik Funk.
Ah, stimmt, genau.
Und obwohl ihm noch der Einteiler gerissen ist.
Zu tief eingeatmet.
Zum 100. Mal. Also da muss man dann aber jetzt auch mal so langsam sagen, ich weiß nicht, ich habe mich auch die Woche schon mal mit jemandem drüber unterhalten, wie viele Male das schon passiert ist. Das ist dann irgendwann auch nicht mehr so gute Werbung für den Einteiler, der oder er wählt halt immer irgendwie XS
oder
aus.
Oder Frederik, man muss auch einfach mal zu seiner Figur stehen und einfach mal akzeptieren.
Du kannst halt nicht immer nur XS tragen. Du musst, es ist halt einfach eine M, ne?
Ja, das kann man sich drüber streiten, liegt es am Anwender oder am Material?
Aber wenn da immer so ein Einteiler, weil das ist ja extrem nervig, ne? Also gut, bei Männern ist es ja, bei Frauen wäre es dann doch irgendwo auch ein bisschen kacke, je nachdem, was du drunter trägst oder auch nichts. Aber bei...
Ja, wobei, ihr Frauen habt ja, keine Reißverschlüsse vorne am Torso. Also
kommt drauf an, was du für ein Athlet, also ich als Age Group...
bei den Zeitfahranzügen auf jeden Fall. Hat auch die Daniela Rief auch gehabt.
Also klar, das? Wenn du jetzt WTS-Starter bist, hast du hinten einen. Also die Anzüge haben natürlich keinen vorne.
Ach so, ich dachte, die hätten alle so ITU-Anzüge angehabt bei
Mustern. Ja, Frederik Funk nicht.
Nee, der ist Longo, Mann.
Der hat doch Kompressionssocken angezogen und deswegen.
Deswegen war auch seine Schwimmzeit ein bisschen lahm. Nee. Aber da muss man. Das ist immer ärgerlich, weil so ein aufgerissener
Einteiler. Ja, aber das passiert jedem Mal. Also
jedem Mal, einmal vielleicht, aber nicht dreimal.
Ja, das ist halt. Ja, stimmt allerdings.
Das ist schon doof.
Aber wenn du halt von einem Ausrüster unterstützt wirst und der hat halt genau diese Modelle, die halt immer aufreißen, was willst du denn
wenn
machen?
Wenn du einfach so einen krassen Body hast, der einfach alles sprengt, dann. Ja, soll man
so
machen?
Wenn du so ein Sixpack hast, der so aufquillt, dann, aber das gibt ja schon gewisse Marken, da weiß man schon, dass die sehr, sehr fein verarbeitet sind und wenn du da so ein bisschen mehr spannst, dann platzt deine Naht schneller als bei anderen Modellen vielleicht.
Ja. Ach, aber das ist, es ist doof und wenn aber dann noch eine Zeitstrafe dazukommt, wenn du dein Rad falsch rum einhängst und dann hier nochmal was verlierst, aber er hat trotzdem, da waren
das
wir
gehört dazu.
Die schnellste Radzeit, 26:36. Und jetzt gucke ich doch mal, ein Michi Weiß, 27:53. Das ist aber, ne? Kein Vergleich.
Nee, absolut nicht.
Nee, also nur mal so, wer da auch noch so am Start war. Aber jetzt haben wir wieder nur von den Männern geredet.
Genau.
Es gab auch ein Frauenrennen, ne? Und das gewann dann für manche eine Überraschung, dass jetzt nicht bei den österreichischen Staatsmeisterschaften, an wen denkt man als allererstes, schon so an Lisa Perterer, wie heißt sie, ist gerade verletzt, die andere Österreicherin, es fällt mir auch der Name.
Sarah Village meinst du?
Sarah Village ist leider verletzt, weil die hätte man natürlich dann auch auf der Liste als Titelanwärterin gehabt, aber gut, Lisa Perterer denkt man und auch Julia Hauser, auch gerade wegen ihrer Zugehörigkeit zu der norwegischen Triathlon-Gruppe, also die ist ja immer nur im Dunstkreis von Blumenfeld, Iden und Co. Aber es gewinnt eine...
Das ist eigentlich, Blumenfeld, Iden und Co. ist eigentlich saugemein gegenüber dem Kasper Stornes, weil eigentlich gibt es nur noch ihn. Ja, Blumenfeld, Iden und Co. halt.
Und Kasper ist der Erste, der ein WTS-Rennen gewonnen hat, wenn man so will. Ne? Und ich nenne ihn als Letzten. Ja, es tut mir leid, Kasper. Und Co. jedenfalls, es gewinnt die Therese Feuersinger. Und Grundstein legt sie absolut im Schwimmen, denn sie brennt da eine 9,49 ins Wasser und das ist sage und schreibe fast eine Minute schneller, 58 Sekunden, um genau zu sein, als Lisa Perterer. Gut, Lisa ist jetzt nicht die bekannte
gute
Schwimmerin. Ja.
Aber das ist.
Aber im gesamten Feld zeigt es halt schon ihre Dominanz und das hat sie sich dann halt auch durch ein starkes Radfahren nicht mehr nehmen lassen, denn beim Laufen ist sie schon deutlich langsamer gewesen, aber da konnte Lisa auch nicht mehr hinterher und Julia Hauser hat einen starken Lauf auch gezeigt, also diese norwegische Gruppe, die tut ihr was das Laufen auch angeht und ja, was sehen wir immer von den Norwegern? Tests und Laufwettkämpfe tut ihr gut. Die ist eine 17:16 gerannt, die Lisa Perterer eine 17:42 und die Therese Feuersinger eine 18:36.
Oh, das ist nochmal ein ganz schöner Abstand.
Ja.
Aber das zeigt ja auch, also da muss man, und da ist halt ganz krass, ne? Das ist auch, da sieht man mal auch, wie unterschiedlich eine sportliche Karriere sein kann, je nachdem, wie so ein Wettkampfformat gestrickt ist. Ich meine, das ist jetzt halt ein Jagdmodus und Winch hat ein Verbot, also eher so ein Einzelzeitverfahren auf einer kürzeren Distanz und die Therese Feuersinger, die hat ja niemals gewonnen, wäre das normaler...
Therese Feuerfänger.
Die hat ja niemals gewonnen, wenn es ein normaler Triathlon gewesen wäre, weil ich glaube, sie ist halt deutlich schneller geschwommen als alle anderen. Die anderen Schwimmzeiten sind ziemlich dicht beieinander, das wäre zusammengefahren. Und im Laufen wäre sie dann bei weitem nicht konkurrenzfähig gewesen, aber so hat sie halt gerade in der Kombination Schwimmradfahren. Wenn man jetzt mal, aber gut, auf allerhöchstem Niveau, da korrigiert sich das irgendwie. Da muss man, also da bringt es nichts, wenn man nur so ein 2 oder 3, da muss man wirklich alle 3. Aber gerade so, ich sag jetzt mal, wenn du eine deutsch-österreichische Meisterschaft hast mit Schweizer Beteiligung noch so, das ist natürlich, da fehlt natürlich noch einiges zur Weltspitze. Und gerade in solchen Feldern, da macht es einen großen Unterschied, wie sind deine Stärken aufgebaut und wie sieht denn dein Wettkampfmodus aus. Das kann das Ergebnis so durcheinander bringen. Anders gestalten.
Wir müssen nochmal die Top 5 komplettieren, und zwar mit 2 Deutschen. Mhm. Und zum einen der Annabelle Knoll, die 4. geworden ist, ein starkes Rennen gezeigt hat. Und 5. die Marlene Gomez. Mhm. Genau. Ja, das so erstmal zu den Frauen. Wenn ich da noch ein bisschen runter scrolle in der Liste, sagen mir jetzt hier die nächsten Damen nichts erstmal. Ja.
Ja. Total ungewohnt, so viele Ergebnisse zu hören.
Oh yes, ne?
In den letzten Wochen. Ja, ich bin jetzt total verwirrt. Ich habe jetzt nur Zahlen im Kopf und Platzierung und Namen. Das ist ja schon, also ich muss mich jetzt einfach nur mal reinfuchsen in diese ganze Situation.
Was steht denn bei dir so noch was an dann?
Ja, ich habe ja letzte Woche angekündigt, dass ich ja auf so einen Herbst hoffe, der in Spanien stattfindet. Jetzt haben sie ja die Challenge Pagera abgesagt. Ja,
genau.
Was eigentlich auch bedeutet, dass sie das 70.3-Rennen in Mallorca absagen, weil es im Endeffekt im selben Zeitraum ist und mit derselben Inselregierung. Was wiederum bedeutet, dass in ganz Spanien keine Wettkämpfe meines Erachtens stattfinden werden. Ja. Deswegen verabschiede ich mich so langsam von dieser Idee, zumindest in Südeuropa noch ein Rennen zu machen. Die einzigste Hoffnung wäre jetzt nochmal East Europe.
Oh.
Da sind nämlich ein paar Rennen, die die scheinbar Potenzial haben, durchgeführt zu werden, nämlich in Polen bei dem 70.3-Rennen und in Montenegro bei einer Half-Challenge.
Montenegro, das klingt ja gut, ja.
Ja, aber man muss trotzdem abwarten, weil selbst wenn diese Zahlen, die dort vorherrschen, diese offiziellen, irgendwie auch super safe sind, ich traue dem Braten nicht. Nee. Und ich meine, im Endeffekt geht es ja um unser aller Gesundheit, deswegen bin ich mir nicht so ganz
sicher. Nachher landest du dann 2 Wochen in Quarantine.
Ja, das ist immer so die Frage. Aber die andere Frage ist halt, welche Optionen gibt es? Ich habe jetzt letztens dieses Video vom Lionel Sanders gesehen, das vor ein paar Tagen rauskam. Vielleicht habt ihr es auch gesehen, dass er sich neue Ziele setzt für dieses Jahr?
Nee.
Das habe ich noch nicht gesehen, nee.
Ja, Arsch auf unser Haupt.
Kam, glaube ich, erst. Ja, nein, kam, glaube ich, auch gestern oder vorgestern raus. Und er sagte dann auch, jetzt ohne Rennen macht er jetzt zum Beispiel einen Stundenrekordversuch im Zeitfahren für Kanada.
Oh, okay.
Also er will zumindest probieren. Ja. Und hofft auf die Challenge in Daytona, weil es ja dort ein absolut reines Profirennen ist. Ne? Da hast du schon die Möglichkeit zumindest. Mhm. Man sieht es ja momentan auch bei der NBA. Ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommt, im Profi-Basketball, dass die ja quasi unter Ausschluss der Öffentlichkeit in Walt Disney World in Florida alle Teams eingeflogen haben und die dort ihre Saison zu Ende spielen. Und dann könnte ich mir schon vorstellen, dass dann sowas in Daytona zumindest für die amerikanischen Triathleten eine Option darstellt. Für
genauso,
Europäer.
Für die amerikanischen.
Aber genauso hat es ja auch die Basketball-Bundesliga gemacht. Ja. Also, die sind natürlich nicht in irgendein so krasses Ding geflogen, sondern die waren halt in Bamberg. Aber halt genauso. Und der Ausschuss der Öffentlichkeit in einer Halle haben sie dann quasi alle Mannschaften dort dann die Saison zu Ende gespielt. Nur Profis, das ist halt dann.
Ach ja, das habe ich gar nicht mitbekommen. Ja. Okay, krass.
Hat Alba Berlin die Meisterschaft sich geholt.
Auch mal wieder.
Wo ich denke, da hat Corona auf jeden Fall die Saison entschieden. Denn Ludwigsburg hat Bayern München rausgehauen. Und Ludwigsburg ist immer so ein Angstgegner in der Anfangszeit der Saison, weil die so unberechenbar spielen. Und auf die muss man sich so ein bisschen einstellen. Und durch diese lange Unterbrechung, denke ich mal, haben sie die Münchner auf jeden Fall überrascht und rausgehauen im Halbfinale. Und dann konnte so Berlin sich mal nach langer Zeit den Titel wiederholen. Das fand ich sehr gut.
Aber nochmal auch zum Thema Radsport. Also da geht es ja jetzt so richtig ab, ne? Also die ziehen jetzt durch. Gerade jetzt die Burgos-Rundfahrt, die letzte Woche stattfand, hat so den Anfang damit gemacht. Ja. Und da hat man ja auch hier Remco Evenepoel gesehen. Ja, brutaler junger Kerl, ne? Dann gestern mit Strade Bianche, das ist ja auch eines meiner Lieblingsrennen, die ja auch so im Frühjahr normal stattfinden. Jetzt auf einmal sieht man die Strade Bianche mal nicht, wo alle nur da im Siff rumfahren, im Regen, sondern es hat halt gestaubt wie verrückt.
Sehr coole Aufnahmen.
Super cool. Auch irgendwie jetzt mal in der Jahreszeit, also es hat schon was, ne? Muss man sagen. Und da auch gerade wieder Annemiek van Vleuten macht jetzt das Double. Also, boah, das hat mich auch, also da sieht man wieder mal, wie sportenthusiastisch man ist und wie viel Spaß man hat, das zu verfolgen, muss man ehrlich sagen.
Absolut. Also, ich bin ja auch mal gespannt, wenn es auf diese Touren geht, mit der Tour de France.
Tour de France soll ab 29. August stattfinden. Ich auch mal gespannt, also Ende August, ich bin auch sehr gespannt.
Das wäre mal eine Chance. Ja, das wäre man, also ja, gut, das ist jetzt natürlich echt, man muss echt aufpassen, was man da sagt, ne, weil ich, man soll ja Sicherheitsabstände halten, aber ich war noch nie bei so einer Tour de France-Etappe, ich hätte fast gesagt, jetzt mal so eine Tour de France komplett vor Ort anzuschauen oder zumindest etappenweise, aber musste ich schon im Spektakel so ein bisschen vielleicht aus dem Weg gehen, aber ist auf alle Fälle ein interessantes Spätsommer-Herbst-
aber mal sehen, wie lang's gut geht oder ob die wirklich den Plan. Ich bin da schon etwas auch besorgt, weil die Zahlen halt dann doch wieder hochgehen und jetzt sind ja wirklich so viele Rennen auch geplant. Also es geht ja auch, nächste Woche geht es dann weiter mit Mailand-Sanremo, dann Criterium du Dauphiné soll dann auch nochmal quasi vom 12. bis 16.8., dann 29.8. die Tour. Ob das alles wirklich dann auch stattfinden kann und man muss halt schon auch im Hinterkopf behalten, macht es Sinn, ne?
Ist natürlich logistisch ein riesen Ding, das durchzuziehen. Ich habe auch gerade überlegt, wie ist es denn so, wenn die jetzt in einem Hotel oder so einchecken, ne? Ob die denn so, aber andererseits, so eine Mannschaft, das ist ja wie so eine
abgeschlossene.
Ja, das ist ja wie so eine abgeschlossene Einheit und du musst halt wahrscheinlich dieses ganze Tour de France Feld, das sind natürlich viele
Corona-Tests, die aber auch dauernd machen müssen. Also da
das weiß ich auch nicht.
Ja, da musst du dann schon ständig auch kontrollieren.
Aber theoretisch könntest du doch du musst doch einfach nur alle irgendwie die ganzen Mannschaften und Betreuer und alles, wie es ist, von der Außenwelt abschirmen. Dann lässt du die 3 Wochen ihr Ding machen und dann musst du halt nach den 3 Wochen musst du halt gucken.
Aber so einfach
ist kommt es infiziert auch nicht. Wieder raus, wenn
nicht. Wir haben ja auch mehrere Mannschaften, also wir haben ja so viele Fahrer in den Teams. Also es fährt ja nicht jeder Fahrer alles. Also man kann dann, wenn immer es fährt ein Block, die fahren die Frühjahrsklassiker, das sind die Rundfahrer, das musst du ja auch, die tauschen sich ja dann auch mit Helfern und dies und das auch immer nochmal.
Ja gut, du musst, also ich denke mal, also das wäre so eine Regel, die ich mir vorstellen kann, das darfst du nicht machen. Du darfst natürlich nicht jetzt während der Tour de France irgendwie groß Staff oder so austauschen.
Ja gut, aber das geht ja gar nicht, also weißt du, wie viel stattfindet? Also ich kann hier mal gucken, du kannst hier mal sehen, also da ist die Lombardei-Rundfahrt, Wallonien-Rundfahrt, Tour de l'Avenir. Dann gibt es noch viele Straßenmeisterschaften, bestimmte andere Klassiker. Also da ist schon jetzt in 2-3 Monaten ist da geballt.
Ja gut, das halte ich auch für unrealistisch, dass man, und das ist, haben wir auch, ich glaube, das haben wir auch mal früher mal kritisiert, also diese Nachholmentalität. Ne? Also das muss auch, also so weh es, also es tut ja, so weh es auch tut und so, auch vielleicht auch für die Veranstalter und so, aber irgendwo, das hat man ja nun auch in Hamburg gesehen, wo man so dachte, ja, wie soll das denn funktionieren? Du machst irgendwie Ironman und Weltcup und alles jetzt am einen Wochenende und dann war ja nicht nur Triathlon, dann war ja auch noch Laufveranstaltung und was ich nicht was. Also das Wochenende, das wäre ja geplatzt. Also schon aus allen Nähten mit den ganzen Veranstaltungen. So langsam
schwierig.
Haben wir ja auch die Hälfte des Jahres überschritten und dann wird es auch langsam mal eng. Gerade für Sommersportarten.
Ja, vor allen Dingen, weil es in Belgien jetzt auch alle anderen Veranstaltungen eigentlich abgesagt wurden. Im Triathlon-Bereich haben sie jetzt, glaube ich, alle Veranstaltungen abgesagt in Belgien. Und da wird es natürlich mit Radsport eventuell auch eng. Und ich habe jetzt auch gesehen oder gehört, dass bei Israel Cycling auch 2 Corona-Fälle vorhanden waren. Die durften nicht starten. Und das geht dann schnell, wenn du in so einer Tourtross bist. Ja. Und dann hast du so einen, der das so spreadet, ja, was machst du dann? Ne? Deswegen, ich könnte mir vorstellen, eine Tour, wird's wahrscheinlich geben, eine Grand Tour.
Das ist, ich habe es halt so spaßeshalber gesagt, ne, von wegen so, hey, mach, lass alle starten, mach 4 Wochen den Deckel drauf und dann lässt du wieder raus. Aber jetzt mal wirklich, stell mal vor, die machen ja zwischendurch einen Test, so, und da ist einer positiv, so. Das ist doch, die sind doch, also das ist doch irgendwie ein, auch alle Mannschaften untereinander sind doch so dicht zusammen. Rein theoretisch müsstest du doch dann komplett das Rennen eigentlich absagen. Oder was machst du mit der Mannschaft? Erstmal gehst du natürlich auf die Mannschaft und sagst, okay, wenn du das Israelite nimmst, ist es denn raus aus dem Rennen? Oder ne, das sind so viele Fragen irgendwie. Naja, gut, das können wir ja, können wir nicht klären.
Tja.
Können wir hier nicht klären, aber wir können auf jeden Fall gespannt sein, was dann jetzt so die nächsten Wochen uns bringen werden. Und
und hoffentlich kommen wir irgendwie durch.
Aber es ist definitiv spannend, weil es gibt ja für die, in der Radsportindustrie ist die Tour de France ja immer der Auftakt für neue Rahmenmodelle, für neue Produkte.
Ja,
und das verschiebt sich jetzt auch alles so nach hinten. Man merkt jetzt schon, es gibt jetzt die ersten Hersteller, die jetzt weitere neue Modelle angekündigt haben. Und wie gesagt, in der Regel ist oftmals die Tour de France die Plattform für solche Vorstellungen. Das hast du jetzt nicht. Und jetzt natürlich so diese Radindustrie im Zugzwang, da entsprechende Plattform zu schaffen oder das Ganze auf diese späten Rennen zu übertragen. Das,
ja gut, aber
das ist natürlich auch schwierig.
Wenn man so sieht in der Radindustrie, was ich so gehört habe, da ist so ein Riesenboom jetzt dieses Jahr gewesen. Die ganzen Lager mit allem, das ist leer, ne? Also es gibt, du kannst, wenn du jetzt sagst, oh, ich würde gerne jetzt mal ein E-Bike kaufen oder irgendein E-Bike ist halt, weil da war ja der Run jetzt wirklich am größten, oder generell Räder, es gibt nichts mehr. Du kriegst einfach nichts mehr und zum Teil haben die...
Für den Massenmarkt, ja.
Und zum Teil haben die halt auch Lieferschwierigkeiten auch für ganz normale Teile so, was ja auch viel aus China und sowas kommt, und Paul Lange und Co. Ich meine, wo sitzt das alles? Wo wird das? China, Japan und so weiter. Was machen wir uns jetzt schon wieder Gedanken um neue Modelle oder irgendwelche generellen Erneuerungen? Wir müssen erstmal gucken, dass wir das Bestehende, dass wir da wieder was aufstocken können quasi. Ist alles leer.
Ja, aber wenn du so hörst, dass so Specialized das neue Flaggschiff rausbringt und dafür andere alte Modelle nicht mehr hergestellt werden und andere Hersteller nachziehen.
Denen geht's gut noch.
Brauchst du halt diese Events, um diese Modelle auch zu promoten, das ist ganz klar, weil aus reiner YouTube-Werbung, Katalog-Werbung wirst du die Dinger so nicht an den Mann kriegen, also diese ganz neuen Sachen.
Und eine Eurobike wird es auch nicht geben dieses Jahr.
Ja, wobei die ja sowieso immer am absteigenden Ast war.
Ja, gut, aber die ist dann die auch Eurobike. September meist, Ende September oder sowas kommt, ist die immer unten am Bodensee. Ja, aber das ist jetzt auch, das ist.
Das war sowieso schon zu spät immer. Ja, klar, natürlich. Ist definitiv eine interessante Entwicklung, was das angeht. Deswegen sind, glaube ich, auch diese ganzen Radhersteller auch froh, dass sie dann diese Rennen machen können, jetzt im Radsport.
Absolut.
Im Triathlon ist es vielleicht nicht ganz so entscheidend, also im Langdistanz-Triathlon vielleicht dann schon eher, weil da im Endeffekt Hawaii immer so der Gradmesser war mit Produkten und Neuvorstellungen, das fällt natürlich auch weg. Das verschiebt sich dann auch alles, man merkt das definitiv.
Aber da müssen wir mal in der nächsten Folge reden, inwiefern man vielleicht nicht generell irgendwann mal Stichwort Club of Rome, davon wegkommen muss, da jedes Jahr immer die neuesten Produkte und dann
wir setzen eben mehr auf Nachhaltigkeit.
Ne? Ja, es ist
genau.
Irgendwann mal einfach mal
ein neues Rad ist immer schon schön.
Es ist immer schön, ne?
Aber muss definitiv. Es denn jedes Jahr sein oder jedes zweite?
Also es muss es nicht, aber
es ist schon geil, schön.
stimmt.
Gut. Naja, gut,
klar. Aber ich wollte mir jetzt mal im Laufschuhbereich, beziehungsweise im Lauftechnikbereich, wollte ich mir mal so einen Stride-Sensor zulegen.
Ah, ja.
Um das Ganze mal so ein bisschen zu untermauern mit ein paar Werten. Habt ihr da Erfahrung mit Stride oder mit diesen Wattmess?
Ich habe es eine Zeit lang mal gehabt, von Polades System und mal ein bisschen getestet, ehe ich ihn dann leider verloren habe beim Laufen. Ich habe zu einen krassen Kick in meinem
Fuß gehabt,
dass er weggeflogen ist und nicht mehr auffindbar war. Ich bin da nicht so generell nicht so der Zahlentyp. Aber das ist individuell, denke ich. Also es ist immer mal interessant, sich dem auch zu öffnen und mal für sich selbst so zu testen. Also sicherlich.
Ja, da, Weil da entwickelt sich momentan super viel, also auch im Schwimmbereich mit diesen neuen Formswim-Brillen.
Oh mein Gott.
Die quasi Zeit messen. Mhm. Das gab es ja früher auch schon.
Hat sich durchgesetzt, ja, hat man ja gesehen. Ja. Frag mal die Schwimmer. Ja. Die sind ganz heiß, ja, auf diese Brillen. Wobei,
sind die da, keine Ahnung.
Nein, überhaupt nicht. Die denken sich, also, du hast ja, also so fette, ja, Technik, so da dran, sieht voll kacke aus. Und letztendlich hast du guckst auf die Zeit und da läuft
du hast doch
so
deine Uhr, frag mal jeden Schwimmer, du hast doch deine Uhr, da brauchst du weder am Handgelenk noch in der Schwimmbrille noch sonst wo, Alter.
Ja, aber im Freiwasser, überleg dir das doch einfach mal, da kriegst du dann deine Pace angezeigt und du siehst deine Distanz.
Oh Gott, das will ich gar nicht wissen.
Das ja, aber da tut sich schon was und es gibt jetzt so neue, also ich hatte es letztes Jahr schon so Prototypen, so Senso-Pedals, also quasi Druckmess-Pedals im Wasser, die dann deinen Anstelldruck messen im Zugverlauf. Und das ist eine total spannende Angelegenheit. Und das, ich weiß, das nutzen schon einige skandinavische Top-Schwimmer, ja. Vielleicht nicht in Deutschland, da bin ich aber nicht so drin, das kann ich nicht beurteilen. Da tut sich definitiv was, um halt sozusagen so das letzte Quäntchen nochmal auszupressen. Die Frage ist immer natürlich, oh, der Greg will ansetzen, ich sehe schon, aber ob du es halt umsetzen kannst, natürlich, ja. Du hast eine individuelle Technik, kriegst du das als Trainer vermittelt, das ist natürlich
Du musst halt natürlich auch extrem viel danach testen, weil, also, du könntest jetzt dein Tempo schwimmen, was ein ruhiges Tempo ist, und dann würdest du ein schnelleres Tempo schwimmen, dann würdest du natürlich registrieren, dass die Pedals mehr Leistung messen, wenn du schneller schwimmst, ganz klar, ne? Aber interessant wird es ja wahrscheinlich denn, wenn du anfängst, naja, ich möchte mit der gleichen Intensität schwimmen, aber mit dieser Intensität möchte ich natürlich mehr Watt, also mehr Leistung ins Wasser bringen. Das ist ja eigentlich das Interessante, was du damit erreichen willst. Aber um das, ich sag jetzt mal, zu messen, das ist dann schon aufwendiger. Das ist natürlich für irgendwelche Top-Schwimmer, die vielleicht auch in so ein Strombecken gehen können, natürlich einfacher und also du, ne, und das testen können, wo du vielleicht auch jetzt genau auf Geschwindigkeiten einstellen kannst und dann dazu die Herzfrequenz und Leistung alles messen kannst und so. Jetzt mal ganz ehrlich, wenn ich jetzt so als Otto Normalverbraucher da jetzt irgendwie mir das anschaue, ist es, glaube ich, relativ schwer einzuschätzen, okay, inwiefern hängt das jetzt wirklich zusammen, eine Leistung?
Du brauchst da einen Trainer dazu oder du brauchst jemanden, der dir
ja, du brauchst hilft,
eine Eigenregie, geht das nicht.
Du kannst genau nicht dir so ein Ding kaufen. Nee.
Du brauchst auf jeden Fall Betreuung dazu, da muss irgendwie noch mehrere Parameter genommen werden und so und ist natürlich auch ist aufwendig. So.
Aber da haben viele scheinbar schon auch Lust zu, ne? Also man hört ja, das also schon immer mehr.
Ja, jetzt vor allen Dingen.
Ja, genau, wenn ich jetzt auch, wann dann, so oder so, ja.
Also da ein ganz heißer Tipp, da gibt es einen YouTube-Channel, The Race Club, das ist so ein Masters-Schwimmclub in den USA, in Florida, und die haben ganz viele Videos zu verschiedenen Dingen, wie die Kraultechnik, Delfin-Kicks, und die vergleichen dann verschiedene Variationen von Weltklasse-Schwimmern und nehmen die auch auseinander, messen das Ganze. Man muss natürlich immer so ein bisschen mit Vorsicht das Ganze genießen, weil die haben auch ein gewisses Konzept, was sie verfolgen.
Ja.
Aber das ist total interessant, weil sie da wirklich ins Detail gehen und dann zeigen sie auch den Geschwindigkeitsverlauf zum Beispiel von einem Delfin-Kick in dieser Tauchphase, wenn du dich abstößt. Ja. Und das ist natürlich spannend zu sehen, okay, mit welchen Variationen kannst du da arbeiten, wenn du jetzt, sag ich mal, deine Amplitude kleiner hältst, dafür schneller kickst. Oder andersherum, ob du dann im Endeffekt schneller bist, ja. Das ist halt so.
Musst du nur erstmal einen Delfin-Kick für können, ne?
Ja, genau. Aber das ist jetzt nur ein Beispiel. Das machen die auch zum Kraulzug und so weiter. Also, The Race Club auf YouTube, ein schöner YouTube-Channel mit wirklich spektakulären Bildern dazu. Mhm.
Ja. Tipp der Folge.
Ja.
Ja.
Also, du wirst demnächst ordentlich mit Leistungsparametern beim Laufen dich versorgen und
wir können es ja dann erstmal auf Strava schauen. Wir können mal gucken, wie viel Watt der Horst so läuft.
Ja, erstmal brauche ich so einen Sensor. Das muss ich jetzt erstmal organisieren, aber da habe ich einen heißen Draht. Ja.
Okay, hoffentlich demnächst. Schön. Sind wir gespannt, weil die Wattmessung am Handgelenk ist natürlich Bullshit. Gut.
Dann machen wir mal die Klappe zu, oder?
Klappe zu, Affe tot. Vielen Dank fürs Zuhören und wir hören uns dann beim nächsten Mal.
Genau.
Perfekt.
Ciao, ciao.
Dann bis demnächst. Ciao.